ARD Sounds.
Hi, mein Name ist Maike Zumhoff, Wissenschaftsjournalistin, und ich liebe es, mir über alles und nichts, manchmal auch zu viele, Gedanken zu machen. Heute, warum vergewaltigen vor allem Männer? Ihr habt die Frage gehört, es geht um das Thema Vergewaltigung. Ich lasse euch jetzt also ein paar Sekunden Ruhe, bevor wir anfangen, damit ihr leiser machen könnt, wenn das gerade kein richtiger Moment für diese Frage ist. Für mich war das Thema eigentlich immer ziemlich weit weg. Bis zu einem Tag im vergangenen Herbst, da war das vorbei. Da ist das Thema sexuelle Gewalt plötzlich sehr nah an mich rangerückt, weil einer meiner besten Freundinnen genau das passiert ist. Und plötzlich stand die Frage nach dem Warum tagtäglich wie der Elefant im Raum neben mir. Immer wieder. Warum? Die Frage hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber wenn ich etwas nicht verstehe, dann fange ich an zu recherchieren. Und plötzlich ging es nicht mehr nur noch um diesen einen Fall meiner Freundin, sondern um all die anderen Fälle auch. Um Jeffrey Epstein, um Kindesmissbrauch, um K.O.-Tropfen in der Disco, um Vergewaltigung als Kriegswaffe und. Same shit, different name. Und dann stoße ich in der Kriminalstatistik von 2024 auf eine Zahl, nach der ich entscheide, eine große Frage aus diesem Thema zu machen. 97% der Täter bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung sind Männer. 97. Was ist das denn bitte für eine Zahl? Wo ist denn da der Zusammenhang, der gemeinsame Nenner, das System oder vielleicht auch der Fehler?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
97% der Täter sind Männer. Je nach Studie, je nach Erhebung schwankt die Zahl zwischen 90% und 99%. Also egal, wie viele Dunkelziffern wir da noch einrechnen, die Zahlen schreien gerade danach, warum die Männer? Wo ist der Unterschied zu den Frauen? Maike, die Frage verzerrt doch das Bild. Frauen vergewaltigen ja auch. Das ist quasi immer die erste Reaktion auf meine Frage. Und ja, Frauen können auch Täterinnen sein, aber die überwältigende Masse ist männlich. Und das macht mich stutzig. 97% der Täter heißt natürlich nicht 97% aller Männer. Ich stelle es mir wie einen großen Korb voller Äpfel vor, in dem ein paar faulig sind. Aber steckt's theoretisch in allen Männern drin? So wie auch jeder Apfel irgendwann faulig werden kann? Weil dann müsste ja irgendwo auf dem männlichen Y-Chromosom die Antwort liegen, oder? Welche Rolle spielen Genetik, Trieb und Testosteron? Denn tatsächlich wird das ja sehr oft als Begründung herangezogen. Vergewaltigung als Fortpflanzungsstrategie für die, die freiwillig nicht zum Zug kommen. So wie bei den Tieren? Oder Testosteron als Booster für Verlangen und Trieb? Männer scheinen in Sachen Sex einfach viel schwieriger kontrollierbar als Frauen.
Also ich bin halt ein Mann, deswegen kann ich gar nicht anders als meinen Trieb befriedigen, als meinen Druck abzulassen. Ich muss das doch.
Das ist Jonas Knäher. Er ist Psychologe und Psychotherapeut an der Medizinischen Hochschule Hannover in der klinischen Psychologie und Sexualmedizin. Er arbeitet im Präventionsprojekt I Can Change und spricht da jeden Tag mit Männern, die erkennen, dass irgendwas falsch läuft.
Auch da gibt es ja unglaublich viele Mythen, wie zum Beispiel diesen Blue Balls Mythos, dass wenn man eben eine längere Zeit nicht zum Orgasmus kommt oder keinen Sex hat, dass die Hoden anschwellen, dass das negative Konsequenzen für die Gesundheit hat. Und das ist auf der einen Seite ist es wissenschaftlich und medizinisch Quatsch und auf der anderen Seite ist es eben ein ganz problematisches Narrativ, was dazu führt, dass sexualisierte Gewalt nach wie vor ein sehr häufiges Problem ist.
Wissenschaftlich und medizinisch Quatsch. Und solche Mythen und Narrative begegnen mir während der Recherche sehr oft. Und immer mal wieder fühle ich mich ertappt und denke, oh, ach so, etwa nicht? Aber es gibt keine validen Studien, die einen Zusammenhang zwischen Testosteron und sexueller Gewalt belegen können. Und auch die These zur Fortpflanzungsstrategie ist sehr umstritten. Die Suche geht also weiter. Hier noch ein Hinweis. Ich habe während meiner Recherche viele Studien gewälzt, Webseiten durchforstet, Interviews geführt und Material gesammelt. Schaut also gerne in die Shownotes, da verlinke ich euch alles, was hier leider keinen Platz gefunden hat. Was ist los mit den faulen Äpfeln? Warum haben sie zu schimmeln angefangen? Und warum schimmeln weibliche Äpfel fast nie? Eins merke ich schnell, es gibt nicht den einen Grund dafür. Und das macht es wahnsinnig komplex. Jede Apfelsorte kann befallen werden. Junge Äpfel, alte Äpfel, hässliche Äpfel, glänzende Äpfel, reiche Äpfel, arme Äpfel, Äpfel mit schwerer Kindheit, Äpfel mit Bullabü-Kindheit. Ich frage mich also, wie sieht eigentlich mein Bild vom klassischen Vergewaltiger aus? So ein kranker Psycho, schmieriger Typ, der nachts im Park auf Beute lauert. Und ist das so? Mitnichten. Es gibt sie natürlich, die schmierigen Psychos, die Sadisten, die Paraphilen, also die, die auf kranken Scheiß stehen, wie kleine Kinder, Pferde, Colaflaschen, fürchterliche Gewalt oder sowas. Aber sagen wir mal, das ist ein einziger von vielen faulen Äpfeln. Kommt nicht so oft vor. Nein, die Forschung hat andere Risikofaktoren ausgemacht, die die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhen, dass man faule Stellen bekommt. Erhöhen heißt dabei aber natürlich niemals, dass es auf jeden Fall so kommt. Und das ist wichtig, gerade bei dem Mythos, dass jeder Vergewaltiger auch mal selbst vergewaltigt wurde.
Also nur eine Minderheit der Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, wird später selbst sexualisierte Gewalt ausüben und trotzdem aversive Kindheitserlebnisse, und da ist die Studienlage auch sehr robust, eben begünstigen, dass Menschen langfristig gewalttätig oder kriminell werden. Also dieser Junge sollte auch im Blick behalten werden, genauso wie Mädchen im Blick behalten werden, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Aber wahrscheinlich nicht mit der Angst, dass diese Person auch zu Vergewaltigern werden, sondern eher mit der Angst, dass ja diese Person gesundheitliche negative Folgen davon tragen und er darin unterstützt werden soll.
Andere Risikofaktoren sind Narzissmus, wenn ich schlecht damit umgehen kann, zurückgewiesen zu werden, eine schlechte Impulskontrolle, Empathiemangel, Alkoholkonsum oder auch nicht in der Lage zu sein, offen über Sex oder Bedürfnisse zu reden. Aber gut, das könnte ja theoretisch alles auch auf Frauen zutreffen, oder? Das ist nichts per se Männliches, oder? Wie war das denn bei meiner Freundin? Hat die das dem Typen nicht irgendwie ansehen können? Nein, es ist der nette, beliebte Typ aus dem Dorf, mit dem man schon freundlich gequatscht hat. Der mit der Bilderbuchfamilie. Eine Ausnahme? Auch nein. Die meisten faulen Äpfel verstecken sich nämlich geschickt im nahen Umfeld. Die Schale ist makellos, aber der Kern verdorben. Schaut euch doch mal das freundliche Gesicht von Jeffrey Epstein an. Und das ist eins der Warums, die mich wahnsinnig gemacht haben. In wie viele faulige Gesichter schaue ich eigentlich tagtäglich? Ich suche also nach etwas Unsichtbarem. Und ein Schlüssel zu meiner Frage liegt in einem Begriff, der sowohl dem Wort Vergewaltigung als auch dem Begriff sexuelle Gewalt inhärent ist. Gewalt. Wir reden hier nicht von Liebe machen, Verlangen und Lust. Wir reden von Gewalt, von Erniedrigung, Kontrolle und Macht. Nur statt einem Messer wird eben die Sexualität als Waffe genutzt.
Was sich eben sehr deutlich zeigt, ist, dass Männer und Frauen sehr unterschiedliche Haltungen zu Kriminalität haben und auch zu Gewalt. Und gerade Gewaltkriminalität ja massiv männlich dominiert ist.
Und jetzt horche ich wieder auf. Diverse Studien und Umfragen zeigen ein recht einheitliches Bild. Ungefähr jeder dritte Mann findet Gewalt gegen Frauen unter bestimmten Voraussetzungen okay. Und auch einer von 10 Männern findet es okay, Sex zu haben, ohne dass der Partner Ja gesagt hat.
Und wenn ich natürlich die Überzeugung habe, dass ich mir aufgrund meines Geschlechts bestimmte Dinge nehmen kann oder bestimmte Rechte habe, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass ich Grenzen überschreite.
Fatalerweise stimmen die Frauen in vergleichbarer Zahl dieser Einstellung zu. Ein großes, unsichtbares Einfallstor für die Fäulnis. Es scheint also in der Haltung eines Mannes und auch der Frauen, zu Fragen wie Gewalt und männlicher Dominanz zu liegen. Und das sieht man niemandem an der Nasenspitze an. Darüber habe ich auch mit einer Kollegin von mir, Alina Zyranek, gesprochen. Sie ist die Regisseurin des Dokumentarfilms Fassaden, der das Thema häusliche Gewalt behandelt. Und sie meinte auf meine Frage, wir lassen sie zu oft gewalttätig sein. Und das verschiebt den Blickwinkel nochmal krass in eine neue Richtung. Denn das Gegenteil von lassen, das wäre ja widersprechen oder sanktionieren, oder? Aber nur 5-15% der Taten werden überhaupt angezeigt. Und davon dann 8-15% verurteilt. Das ist bei kaum einer anderen Straftat so eklatant. Also von 100 fauligen Äpfeln werden am Ende nur 1 oder 2 aus dem Korb rausgenommen. Stell dir mal vor, du spielst mit so Gedanken und weißt dann, ach, damit komme ich eh durch. Das macht schon Mut zum Risiko, oder? Also, warum vergewaltigen vor allem Männer? Trieb, Testosteron und kranker Psycho, das waren so die Vorurteile, mit denen ich in diese Folge reingegangen bin. Ich gehe raus und muss sagen, nee, das scheint es eher nicht zu sein. Die Wissenschaft ruft aus einer ganz anderen Ecke: Schaut her! Viel entscheidender scheint das Spinnennetz im Apfelkorb zu sein, das die faulen Äpfel verdeckt und festhält. Würde nämlich dieses gammelige Ding alleine auf dem Tisch liegen, dann wäre es schon längst weg. Aber das tut es nicht. Es liegt bequem im Korb zwischen all den anderen. Ein Geflecht aus der Einstellung zu Männlichkeit und Gewalt, aus Abhängigkeit, Macht, Vertuschung, Entschuldigung, Glaubwürdigkeit der Opfer und Stigmatisierung und keiner Übernahme von Verantwortung. Und was glaubt ihr? Hat meine Freundin den Typen angezeigt? Eine moderne, intelligente Frau? Nein, hat sie nicht.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Maike Zumhoff.